was am Wort Hedon fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorge und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Es erstickt. Die guten Dinge, die eigentlich gut gedacht sind, ersticken mich. Ich habe ja, mein erster Ausbildungsberuf war ja Gärtner. Und als Gärtner lernt man eine Menge biologisch-chemische Sachen. Echt, du lernst über Düngemittel und über Zusammenhänge von Nährstoffen und auch von Unkrautvernichtungsmitteln und so Zeugs. Und eins war mir, ist mir hängen geblieben, das war ganz klasse. Und das habe ich immer wieder verstanden in vielen anderen Zusammenhängen. Gift ist immer die Konzentration. Einem Raucher habe ich mal gesagt, weißt du eigentlich, dass wenn du auf einmal 20 Zigaretten auf einmal rauchen würdest, in einem Zug, du wärst sofort tot, weil du die 1 Gramm Nikotingrenze übersteigen würdest. Und dann ist dieses Gift so toxisch, dass du sofort stirbst. Ja, verteilst auf den Tag, dann lebst du ein paar Jahre länger, verkürzt dein Leben nur etwa um 10 bis 15 Jahre. Aber Gift ist immer die Konzentration. Alles Mögliche kann dir zum Gift werden. Was eigentlich gesund ist, kann dir zum Gift werden, wenn du es damit übertreibst. Ja, ein Veganer, der nicht aufpasst, wie er sich wirklich weise ernährt, der wird dann Eiweißproblemen zugrunde gehen. Ja, er muss wirklich wissen, wie gleiche ich diesen Mangel aus, der mir entsteht, wenn ich kein Fleisch esse zum Beispiel. Ja, wenn ich dann blind einfach nur Rohkost esse und weiß nicht wirklich, was ist drin und was brauche ich, dann wird mir das, was eigentlich gut ist für mich, zum Schaden. Und so geht es in vielen Dingen, die wir tun. Aber preis dem Herrn, es gibt die vierte Gruppe. Es gibt sie. Und für die sind wir da. Es gibt die vorbereiteten Böden. Wenn jemand das auch so sieht, darf er ein Amen mir geben. Amen. Halleluja. Seid doch nicht so ruhig heute. Ich meine, wir haben doch heute Beso. Hättet ihr mal sehen sollen auf dem Bebo, da war Stimmung. Halleluja. Oh. Vier mögliche Reaktionen, aber nur eine Art Saatgut. Was sät der Herr? Das Wort. Er sät das Wort. Es ist immer dasselbe. Er sät nichts anderes. Er sät nicht bei dir das und bei mir das. Ja, wenn ich so ein Mann des Glaubens wäre wie Pastor XY, dann wäre alles leicht. Ich habe das gestern in der Leiterschule gesagt. Ich habe so ein paar Biografien gelesen und auch sonst ein paar Männer Gottes, die mir wichtig waren und wichtig sind, mir reingeschaut, so, was war ihr Leben, wo sind die Leute durchgegangen? Und ich sagte, die sind alle durch Zeiten durchgegangen, wo niemand von uns bisher war. Und wie sie in diesen Zeiten reagiert haben, hat bestimmt, wie weit sie mit dem Herrn gehen konnten. In Krisen wird wahrhaftig, wer wir wirklich sind. So, meide nicht Krisen, sondern gehe in Krisen so um, wie das Wort es dir sagt und nicht wie deine Seele es dir zuflüstert. Gib auf, sagt der Teufel, und deine Seele wiederholt es permanent. Ja, gib auf, schaffst es nicht. Guck mal da, wie schlecht es dir geht und alles geht durch den Bach runter und du glaubst es vielleicht und fängst an, darüber zu reden. Und es wird immer klarer, dass es so ist. Warum? Weil dein inneres Bild sich verändert hat. Ja, die Bibel nennt es Verblendung. Unser inneres Bild über den, wer wir sind, über den, wer Gott ist, über den, wer wir in Christus sind, entscheidet tatsächlich darüber, was wir von Gott erwarten, was wir glauben und was wir dann auch erlangen werden. So ist es das Wesentlichste, dass wir an unserem inneren Bild arbeiten und dass wir das in Übereinstimmung mit dem Wort bringen. Weil das Wort ist klar, viel klarer in vielen Bereichen, als wir das manchmal so erleben. Wort bedeutet hier übrigens Logos und das meint das geschriebene Wort Gottes. Jesus wird als das Logos Gottes bezeichnet, im Johannesevangelium am Anfang zum Beispiel. Das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist das Logos, er ist das Saatgut, was wir ausstreuen. Es ist nichts anderes als Jesus Christus selbst. Er will ausgesät werden auf die Erde, er hat sein Leben ausgesät auf die Erde. Und er hat was ganz Entscheidendes gemacht, um es in einem Bild auszudrücken. Er hat so ein Samenpaket genommen, voll mit Hunderttausenden von guten Saatkörnern. Und er hat es in dein Leben hineingelegt. Er hat es hineingepflanzt in dein Herz, sagt die Bibel. Hinein in dein Herz. Hinein in mein Herz. Dieses Saatgutpaket, erster Klasse. Wir wissen, dass es der Heilige Geist selbst ist. Es ist der Heilige Geist, durch den Jesus alles getan hatte, was er auf Erden getan hat. Er hat sich seiner Gottheit entledigt. Er hat nicht als Gott auf Erden gehandelt, sondern er war ganz Mensch und ganz Gott, weil der Heilige Geist in ihm war. Ab der Taufe hat er Dinge getan, wo er sagte, die sollen wir heute tun. Große Herausforderung. Jesus, wie kannst du sowas sagen? Wir sollen die Werke tun, die er getan hat, ja sogar größere. Herr, das ist völlig Überforderung. Das ist geistiger Missbrauch. Hier haust du mir eins um die Ohren. Wäre es, wenn er nicht die Ausrüstung dafür mitgereicht hätte. Wenn er uns nicht den Saatgutbeutel gegeben hätte, hätte gesagt, ich wohne ja in euch. Und deswegen könnt ihr das tun. Ich habe in euch Wohnung genommen. Und ihr könnt das aussäen, was ich euch gebe. Deswegen sagt er, wenn ihr in Verfolgung kommt, er steht vom Kadi, vom Richter, ich werde euch die Worte geben, die ihr braucht. Wie könnt ihr es tun, wenn er nicht da wäre, in uns und durch uns das tun möchte? Es geht bei der Saat um die Reaktion. Es geht um die Reaktion des Menschen auf das geschriebene Wort Gottes und auf Jesus Christus selbst. Die vier möglichen Reaktionen zeigen, wie unterschiedlich Menschen mit dem Wort umgehen. Im Römerbrief steht, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Wir könnten es auch mehr grundtextnah lesen, dann würde es heißen, also ist der Glaube aus dem Gehörten und das Gehörte aber durch das Rema Christi. Was ist denn jetzt schon wieder Rema? Rema ist das geoffenbarte Logos, das geoffenbarte Wort. Rema ist das, was uns direkt anspricht. Rema erleben wir, wenn wir die Bibel lesen und eine Stelle springt uns ins Auge und wir wissen, das ist genau die Antwort auf mein Problem, was ich jetzt und heute habe. Du hast es schon 10-mal gelesen, aber jetzt ist es dir wichtig. Jetzt wird es dir zu einem Rema und Gott spricht zu dir. Rema ist auch, wenn du vielleicht in dieser Predigt hier einen Satz hörst und der trifft dich ins Mark und du spürst, dieser Satz kam direkt von Gott in dein Herz, um eine Antwort zu sein oder eine Herausforderung zu sein für dein Leben. So ist der Glaube aus dem Gehörten, aus dem, was du hörst, was du geistlich hörst. Nicht aus dem, was du vor einem Jahr gehört hast oder nicht mehr von dem, was du letzten Sonntag gehört hast. Sondern der Glaube, das Hören ist immer etwas Aktuelles. Das meint nicht, dass in der Vergangenheit gehört, sondern das, was du jetzt hörst, das, was du für heute brauchst. Und darum ist es so wichtig, dass wir jeden Tag im Wort sind, um zu hören, um unseren Glauben wachsen zu sehen. Ehre sei Gott. Alle haben gehört. Alle vier Gruppen haben gehört. Ist das nicht interessant? Das lesen wir im Wort. Sie alle haben gehört. Sie hörten alle das Wort. Und deswegen können wir davon ausgehen, sie alle haben das Saatgut auch empfangen. Sie alle haben also dieselben Ausgangsbedingungen, zumindest oberflächlich gesehen. Das Hören des Wortes Gottes lässt immer Glauben entstehen, wenn es zum Rema wird. Doch nur das Umsetzen des Gehörten, also das Handeln im Glauben, führt dazu, dass das Wort Gottes in uns Wurzeln zieht und fest verwurzelt. Wenn wir nicht Wurzeln haben nach unten hin, dann werden wir nach oben nicht viel wachsen können. Wisst ihr, ne? Es sei denn, ihr seid so eine sukkulente Pflanze irgendwie, ja, die hängt sich an irgendwas anderes dran und holt es daher. Aber der normale Weizen, den Jesus immer gerne gebraucht, Roggen, Hafer, Gerste, was immer du da nehmen möchtest, der braucht nach unten Wurzeln. Zum Beispiel ist es eine einzige Weizenpflanze hat eine Wurzellänge von etwa 50 Kilometern. Eine einzelne Weizenpflanze. Kilometer, 50 Kilometer. Das sind ganz viele Haarwurzeln, die bildet. Ja, die verzweigen sich auch. Das ist nicht so viel, wenn es rausdrückt. Denkst du, wo sollen da 50 Kilometer sein? Aber es ist die Länge. Das heißt, die haben unendlich viele ganz feine Wurzelchen, die man kaum sieht. Ganz dünn. Aber diese Wurzeln versorgen die Pflanze mit Nahrung. Der Zustand oder echte Jünger Jesu erkennst du daran, dass sie radikal sind. Jürgen ist so ein Radikaler, das habt ihr gemerkt, ne? Stand hier vorne, das war nicht so ein lauwarmer Christ oder so. Der ist radikal. Und radikal kommt aus dem Hebräischen, das meint, aus dem Lateinischen, das meint von der Wurzel her. Radik ist die Wurzel. Wir als Christen sind entweder radikal oder lauwarm. Die Wahl ist immer unsere. Ich habe mich entschieden, Herr, radikal oder tot. Amen. Amen. Oh. Der Zustand des Herzensbodens entscheidet, das ist offensichtlich. Der entscheidet, ob das Wort Frucht bringen kann oder ob es mir nur ein kurzes Gänsehautgefühl liefert. Das entscheidet der Zustand des Herzens. Und er wird durch Prägung und eigene Entscheidung gebildet. Dein heutiger Herzensboden ist gebildet aus vielen verschiedenen Elementen. Das eine sind die Zeiten, insbesondere vor deinem 20. Lebensjahr, die Prägungszeit eines Menschen. Der bildet Herzensboden aus. Der bestimmt sehr viel über das, was du bist heute. Aber das andere, Preis sei Gott, ist deine Entscheidung auch danach. Heute kannst du deinen Herzensboden verändern. Du musst nicht sagen, naja, okay, ich hatte keinen Vater oder bin missbraucht worden oder was auch immer für schlimme Dinge in deiner Geschichte zu finden sind. Du musst damit nicht zufrieden sein. Du musst dich damit nicht abfinden und sagen, naja, so ist es halt eben. Dann kann ich halt eben nicht das sein, was Gott vielleicht gerne möchte, dass ich bin. Wir reden von einer neuen Geburt, wenn wir uns bekehren. Das ist keine Reinkarnation oder so ein Blödsinn. Neue Geburt meint, Gott gibt mir eine völlig neue Chance. Er holt mich raus aus meiner ganzen Historie, aus meiner ganzen Geschichte, aus all meinen Schwächen und meinen Stärken. Er setzt mich raus und holt mich in sein Reich rein und sagt, so mein lieber Bernd, jetzt fangen wir nochmal ganz von vorne an. Jetzt will ich deine Prägung sein, jetzt möchte ich, dass du Entscheidungen triffst, die mit meinem Wort Übereinstimmung finden und dann wird Segen fließen, er wird nicht mehr aufhören bis zu deinem letzten Tag, wenn ich dich nach Hause hole. Das ist er und das ist der Ausweg für viele von uns, auch heute Morgen. Der Ausweg zu sagen, ich muss mich nicht abfinden mit meiner Historie. Ja, Zukunft braucht Herkunft, aber Herkunft kann sich ändern. Meine Herkunft geistlich ist mir heute wichtiger als meine Herkunft fleischlich, auf die ich auch sehr stolz und dankbar bin. Aber ich weiß, es gibt eine höhere Herkunft als die des Erbgutes meiner Eltern und Großeltern. Das ist eine Seite, die will ich nicht klein machen, die ist wichtig und gut. Aber gerade wenn da Dinge zu finden sind, die mich kaputt machen, die mich klein halten, dann darf ich sagen, Herr, ich nehme jetzt deine Gene an. Ich bin dein Kind, das bin ich zuallererst. Und das kann Dinge heil machen und wiederherstellen. Und so, ihr Lieben, über Gehorsamsentscheidungen und Demut ändert sich der Weg eines Menschen. Über Gehorsam dem Wort gegenüber und über Demut, indem ich das einsehe und sage, ja, Herr, dein Wort soll mein Maßstab sein. Nicht meine Erfahrungen, nicht das, was andere Selbsthilfegruppen oder wer auch sonst mir um die Ohren schlägt, nicht das, was irgendein Psychoanalytiker über mich ausgesprochen hat, sondern dein Wort soll meine Zukunft gestalten und nicht weniger. Und so wird echter Charakter gebaut, ihr Lieben. So wird Integrität, so wird Treue hergestellt. Warum sagt Paulus seinem jungen Pastorensohn, such dir treue Leute und mach sie fähig? Weil er genau weiß, dass Fähige nicht treu gemacht werden können, wenn sie nicht treu sein wollen. Treue ist eine Entscheidung, genau wie Glauben, genau wie Liebe. Es ist eine Entscheidung. Wenn ich mich entscheide, sag Gott, ich will von Herzen treu sein, dann geht er mit dir den Weg. Und dann fängt er an, dich zu verändern. Dann fängt er an, dich vorzubereiten und seine Treue in dir zu multiplizieren. Und das ändert deine ganze Zukunft. Was hat das mit der Frucht eigentlich auf sich? Wenn diese vier Arten doch dazu bestimmt waren, Frucht zu bringen. Ich meine, mein Schwiegervater sitzt hier, er ist Landwirt gewesen, viele Jahre Nebenerwerbslandwirt. Er hat viel ausgesät und viel geerntet. Aber ich glaube, er hätte nie sein Saatgut aufs Feld geworfen, nach dem Motto, naja, ich werf's mal raus, mal gucken, was passiert. Sondern er hat kalkuliert, er hat gerechnet. Wie viel Ertrag wirft mein Acker ab? Wie viel Saatgut muss drauf, damit dieser Ertrag herauskommen kann, für den dieser Acker vorbereitet wurde, indem er gedüngt wurde, indem er vorbereitet wurde, geackert wurde. Und so hat er das Saatgut ausgeworfen. Also Frucht ist ein... Manche Christen tun so, als gäbe es das nicht. Es ist ja nicht so wichtig, ob ich Frucht bringe. Hauptsache, ich liebe den Herrn. Dieser Satz ist falsch, weil dieser Satz in sich ein Gegensatz ist. Liebe und Frucht ist nicht trennbar. Wenn ich Liebe habe, wird man Frucht sehen. Und wenn ich Frucht habe, wird man Liebe sehen. Wenn eins fehlt, ist das andere nicht da, weil die kommen nicht ohne den anderen aus. So wie Glaube ohne Ausdauer nicht funktioniert. Beharrlichkeit ist wesentlich, wenn du sagst, ja, ich glaube an meine Heilung, und du sagst das eine Stunde lang und am nächsten Tag hast du schon wieder vergessen, dass du an deine Heilung glaubst, dann, ja, was soll das bewirken? In der Regel wird es nichts bewirken. Beständigkeit, das heißt, ich kann das aushalten, Tage, Wochen, Monate und Jahre, wenn es sein muss. Und wenn es sein muss, bis zu meinem letzten Atemzug. Und verlieren kann ich doch nichts dabei, oder? Wenn du richtig einen schwerkranken Menschen hast und sagst, glaube doch, dass der Herr dich anrührt. Also ich habe so oft erlebt, dass Gott es ihm besser hat gehen lassen danach und einige Male, dass er wirklich geheilt worden ist. Und sterben tun wir irgendwann alle. Das ist kein Geheimnis, es sei denn, der Herr kommt vorher wieder. So wie ist es mit der Frucht? Die Frucht, die der Geist des Wortes, der Heilige Geist, den Menschen hervorbringt, ist immer Liebe. Wenn du den Galater 5, diese berühmte Schriftstelle 22, ja, Galater 5, 22, wenn du sie im Grundtext liest, dann wirst du etwas so herausfinden. Da steht dann, die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann werden 8 Eigenschaften aufgezählt, die zur Liebe gehören. Ja, das nur mal zum Verständnis. Es sind nicht wirklich 9 verschiedene Sachen, sondern in der Liebe sind diese 8 Geschmacksrichtungen sozusagen von dieser Superfrucht enthalten. Und diese Liebe wird übersetzt mit dem Wort Agape. Agape meint freiwillige Liebe. Oder man könnte es auch klarer ausdrücken, das ist die Trotzdem-Liebe. Ich liebe dich, trotzdem du so klein bist. Habe ich meiner Frau mal gesagt. Ich liebe dich, trotzdem du lange Haare hast oder kurze Haare hast. Ich liebe dich, trotzdem du was gesagt hast, was mir nicht gefallen hat. Ich liebe dich, obwohl wir verschiedener Meinung sind. Ich liebe dich, ohne oder trotzdem du bist, wie du bist. Das hat Gott mal entschieden für mich. Das war meine größte Stunde bis heute. Gott hat mich wissen lassen, dass er mich liebt, obwohl ich war, wie ich war. Und ich war nicht liebenswert und ich bin's heute nicht von mir aus. Aber Gott liebt mich trotzdem. Wenn du das erfährst von deinem himmlischen Vater, wenn du das erfahren hast in einer gesunden Elternbeziehung, die es sehr, sehr selten gibt in unserem Land, das sind gesunde Menschen. Ja, wenn da jemand ist, der weiß, mein Papa liebt mich. Oh, das ist ein Unterschied. Diese Kinder fallen in der Schule auf. Da sagen die Lehrer, boah, hier ist mal ein psychosoziales Gesinn, ihr Kind, ein gesundes Kind. Nicht eins von den vielen, ja, alleine erzogenen und die Defizit haben in Liebe und in Annahme und in Bestätigung. Und wenn wir das erlebt haben, und viele von uns haben das erlebt, dann umso wichtiger ist es, dass wir unseren himmlischen Vater ins Boot holen und sagen, Vater, du bist da und du hast gute Gedanken über mich, du hast gute Dinge über mich gesagt. Du hast gesagt, du liebst mich vom Anfang der Welt an. Im Mutterschoß schon hast du mich bereitet. Das gibt mir Wert. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Es gibt mir nicht Wert, wenn ich viel Geld verdiene, gesund bin, leistungsfähig bin, Karriere mache. Das ist nicht, was mir Wert gibt. Das kann morgen weg sein. Aber schau mal, der Schöpfer des Universums hat mich gemacht. So wie ich bin. Mit meiner krummen Nase, mit meinem hohen Haaransatz. Er hat mich gemacht. Das gibt mir Wert. Der Herr des Universums findet mich wertvoll. Hey, wer kann sagen, ich bin wertlos? Wenn Gott sagt, ich bin wertvoll. Er sagt, ich will, dass du mein Freund bist. Ich will, dass du mein Sohn bist. Und dann hat er was getan, was jeden Zweifel völlig zunichte macht. Er schickt seinen eigenen Sohn, der selbst Gott ist, ans Kreuz für mich. Und er sagt, weil ich weiß, dass deine Sünde dich immer von mir trennt und ich so eine Sehnsucht habe, dich zu finden, mit dir zusammen zu sein, darum schicke ich meinen Sohn, die einzige Möglichkeit, dich von Sünde reinzuweichen und dir den Zugang zu mir zurückzugeben. Und er schickt Jesus ans Kreuz. Und er verblutet, er verreckt da, entschuldigt den Ausdruck, am Kreuz für mich. Das gibt mir Wert. Das ist wertvoll. Das zeigt mir, dass ich wertvoll bin. Das zeigt dir, dass du wertvoll bist. Denn Gott hat es für dich, für sie, für mich getan. Wie oft vergessen wir diese grundlegende Wahrheit des Christentums? Liebe ist das höchste Gebot. Das wisst ihr. Wir sollten 3 verschiedene Gruppen lieben. Die erste Gruppe ist eine Ein-Mann-Gruppe, das bin ich selbst. Gott sagt, liebe dich. Und dann liebe den Nächsten so sehr, wie du dich selbst liebst. Und dann merkst du schon, wenn du dich selbst nicht liebst, ist das gar nicht so ein schönes Kompliment. Ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Es gibt Leute, die sagen, ich bitte nicht, bitte nicht. Es sind Leute, die gönnen sich nichts, die denken, sie müssten leiden und alles Mögliche, alles um Gottes Willen. Die haben gar kein Verstehen, wer sie in Christus sind und wollen mich dann mit dieser Art Liebe lieben. Sag ich, bitte nicht. Lern erstmal dich selbst zu lieben. Lern dir mal ein richtig schönes Bad einzulassen und dich mal zu entspannen, dich wohlzufühlen. Lern dir mal was Gescheites zum Anziehen zu kaufen, einfach um dir zu zeigen, du bist wertvoll. Du musst nicht immer mit gebrauchten Klamotten rumlaufen. Versteht ihr, das sind so kleine Zeichen, die uns ausdrücken, wie unser Selbstwert oft aussieht. Ich bin mir nichts wert. Ja, andere, denen gebe ich alles, aber mir selbst, nee, das kann ich nicht. Und dann merken wir schon, dass die Liebe, die wir geben, gar nicht so gesund ist. Sondern die geben wir nur, um wieder zu empfangen, Dankbarkeit zu empfangen, Gegenliebe in irgendeiner Form. Alle 3 Liebesbeziehungen werden im Ausführen des Missionsbefehls gelebt. Die Liebe zu mir selbst, zu meinem Nächsten und zu Gott. Ich liebe meinen Nächsten und will vor allem anderen, dass er gerettet wird. Das ist Missionsbefehl, oder? Da erfüllt sich dieser Teil der Liebe. Ich liebe Gott und weiß, dass es für ihn nichts Wichtigeres gibt, als die verlorenen Menschen zu ihm zurückzuziehen. Das ist ein Grund für den Missionsbefehl. Und ich liebe mich selbst und weiß, dass es meine höchste Berufung und Gottes einziger Befehl an mich ist, Menschen für Christus zu gewinnen und sie zu Jüngern des Herrn zu machen. So gibt es für mich nichts Wichtigeres, als im vollkommenen Willen Gottes zu sein, ihm zu gehorchen und dadurch selbst in jeder Hinsicht von Gott versorgt und getragen zu sein. Diese drei Liebesarten führen alle in den Missionsbefehl hinein. Wenn ich also Liebe habe, dann werde ich Frucht haben. Und hier müssen wir uns mal die Latte anlegen. Wo stehe ich? Wie wichtig ist mir mein Nächster wirklich? Ach, eigentlich ist er mir ja egal. Hauptsache mir geht's gut. Ich bin ja gerettet. Ich komme in den Himmel. Ich will ehrlich sein. Ich habe jahrelang so gedacht. Vielleicht nicht ganz so bewusst, dass mir das so bewusst war. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja. Ich war ja froh. Ich war ja im Himmel. Oder ich komme ja in den Himmel. Ich bin ja gerettet. Für mich ist es ja entschieden. Haken dran. Alles wird gut. Aber was, um Himmels Willen, ist mit dem Rest der Welt? Was ist mit denen ich in die Schule gegangen bin? Mit meinen früheren Arbeitskollegen? Mit meinen Nachbarn? Mit meinen Freunden? Was ist mit denen? Kann mir das egal sein? Wenn ich verstanden habe, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle, wie kann ich dann gleichgültig sein zu all denen, wo ich sicher sein kann, sie gehen in die Hölle? Das Wort ist klar. Manche Christen wollen das nicht hören, aber die Hölle ist ein realer Ort. Und die Hölle wird ewig sein, genauso wie der Himmel. Ich kann dir das nicht alles erklären. Ich kann dir auch theologisch nicht genau sagen, warum das alles so ist. Ich habe für mich da Antworten gefunden. Aber ich weiß eins, das Wort ist klar hierüber. Und darum brauche ich da gar nicht viel drüber nachdenken. Was das Wort mir sagt, ist es Wahrheit. Jesus sagt, ich bin das Wort. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum soll ich die Wahrheit hinterfragen oder mir irgendeine andere Wahrheit suchen? Das machen nur Leute, die Gott nicht kennen. Die suchen sich Wahrheit für Wahrheit. Heute die und morgen die. Wahrheiten, die ihnen irgendwie dienen, aber sie nicht wirklich retten können. Nun lasst uns noch die drei Merkmale guten Bodens anschauen. Und die sind mir besonders wichtig. Weil wir alle sollten dieser gute Boden sein. Ob Sie jetzt Jesus Christus schon kennen oder vielleicht heute das erste Mal oder das zweite oder das fünfte Mal sitzen und einfach sagen, naja, irgendwie zieht es mich hierher, weiß nicht genau warum, aber die haben was, die Leute hier. Und das tut mir gut. Das haben mir schon Menschen gesagt, bevor sie sich bekehrt haben. Und das ist okay. Da freue ich mich drüber. Weil ich habe auch mal so in einem Gottesdienst gesessen, in Karlsruhe. Oder in Wiesbaden vorher schon. Wiesbaden war das. Hab da gesessen und hab dann die verrückten Jesus-Leute da gesehen. Und das Wort und Jesus und all so Sachen. Und ich dachte, naja, ein bisschen blem-blem sind sie, aber irgendwie haben die was. Und dann habe ich gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Ja, es war, ich war 20. Ich meine, ich hatte alle anderen Gedanken, aber nicht Gott und Religion. Damit hatte ich nie was am Hut. Aber ich habe dann gesehen, dass diese Menschen Kraft hatten. Die haben nicht nur geredet, sondern denen sind Zeichen gefolgt, wie ich heute weiß, biblische Zeichen. Die haben Menschen die Hände aufgelegt und die wurden gesund. Andere fingen an, in neuen Sprachen zu reden und so ihres Zeug. Wusste ich am Anfang noch nicht unbedingt, was das meint. Aber ich habe gemerkt, da ist Kraft, da fließt was, wovon ich persönlich weit entfernt war. Und guter Boden meint, Jesus sagt ja hier, was ist guter Boden? Ich lese das nochmal. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Das heißt, erstens, sie haben das Wort gehört. Und gehört heißt in dem Fall, sie haben verstanden. Sie sind angesprochen worden. Und sie haben geglaubt. Das meint dieses gehört. Sie hörten die Wahrheit, vielleicht heute hier jemand, du hörst es heute, vielleicht zum allerersten Mal klar und deutlich und sagst, der Prediger da vorne, der ärgert mich. Aber was er sagt, das muss ich mir mal überlegen. Da könnte ja was dran sein. Tun Sie das. Ein Mensch versteht und glaubt dem Evangelium. So fing alles an. So fing es für die 12 an, so fing es für die Jünger damals an, so fing es für die erste Gemeinde in Jerusalem an, für die zweite Gemeinde in Cornelius' Haus. Alles fing so an, dass jemand das Wort gehört hat und geglaubt hat. Wenn du die Heilung anschaust im Neuen Testament, die sind fast alle genau so angefangen. Die Leute haben das Wort gehört und haben geglaubt. Und im Glauben empfingen sie ihre Heilung. So empfingen die Leute ihre Taufe im Heiligen Geist und fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Sie glaubten dem Wort, sie empfingen. War nicht so hochtheologisch kompliziert. Es war einfach nur praktisch. Und es hat gewirkt. Es war zu sehen. Das Zweite, was sie gemacht haben, nachdem sie gehört haben, war, sie haben das Wort behalten. Ehre sei Gott für jene, die das Wort behalten. Ich habe mal in einem Vortrag gehört, dass von dem, was in einer Sonntagspredigt gehalten wird, maximal 5% bei den Leuten im Gedächtnis bleibt. Und ich dachte, okay, Herr, lass mich die 5% finden. Dann spare ich mir viel Predigtzeit. Das ist manchmal deprimierend, wenn du darüber nachdenkst, wie wenig der Informationen, die wir versuchen weiterzugeben, tatsächlich dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Und insofern bleibt es immer ein göttliches Wunder, ein schöpferisches Wunder, wenn du merkst, das Wort hat das Herz erreicht. Und darum ist es gar nicht wichtig, dass jemand die ganze Predigt 100% versteht und mitnimmt, sondern dass Gott durch einen Satz ins Leben hineinsprechen kann, der genau der ist, der Schlüsselsatz für dein Leben ist. Halleluja. Behalten heißt, eine Entscheidung für beständigen Gehorsam Gott gegenüber wird getroffen. Das heißt behalten. Im 1. Samuel steht, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Ihr Lieben, Gehorsam ist besser als Opfer. Ich habe das manches Mal gehört, wie Christen mir das gesagt haben, so auf dem Motto, ich muss ja nicht wirklich was investieren ins Reich Gottes. Es ging manchmal um Finanzen, manchmal um Mitarbeit. Ja, Gehorsam ist besser als Opfer, ne? Dann sage ich, ja, das stimmt. Aber hast du mal überlegt, was Gehorsam bedeutet? Gehorsam ist ein Lebensstil des Opferns. Gehorsam heißt, mein ganzes Leben ist ein einziges Opfer. Ich opfer mein Leben Jesus. Also es ist anstrengend. Ein Opfer zu bringen, ist eine Sache. Ich lege mal 1.000 Euro ins Opfer und es ist für mich erledigt. Okay. Aber ein Lebensstil des Opfers. Ich opfer meine Zeit, mein Engagement, meine Kraft, meine Jugend, meine besten Jahre, meine schlechtesten Jahre. Ich opfer sie dem Herrn. Das meint es. Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist ein Lebensstil. Und es bedeutet absolute Hingabe. Ein lebendiges Opfer sozusagen. Es bedeutet nicht für Gott zu sterben, sondern für Gott zu leben. Gehorsam ist ebenso wenig eine emotionale Erfahrung wie Liebe. Gehorsam ist eine Entscheidung. Wenn du dich entscheidest, gehorsam zu sein, wird dein Lebensstil sich verändern. Dein Charakter wird geformt durch diese Entscheidung. Wie auch für Liebe. Wenn du in der Ehekrise bist, gerade jetzt, und du hast alle Gründe der Welt, um deinen Mann wirklich links liegen zu lassen. Oder deine Frau. Dann probier mal Folgendes. Entscheide dich, dein Eheversprechen zu halten. Was heißt das? Ich werde bei dir bleiben, ich werde dich lieben, ehren und achten. In guten und in schlechten Zeiten. Viele Scheidungen würden unnötig sein. Die meisten davon. Wenn wir uns an dieses Versprechen halten würden. Ja, es gibt schlechte Zeiten. Zeig mir eine Ehe, wo es keine schlechten Zeiten gibt. Also Iris und ich, wir kennen ganz sicher schlechte Zeiten, auch in unserer Ehe. Aber wir haben gelernt, dass in dieser Zeit meine Entscheidung zur Liebe für meinen Partner das lebensrettende und eherettende Element war. Sich zu sagen, ich liebe dich, auch wenn ich nichts fühle. Ja, dann lügst du doch. Nein, ich lüge nicht, weil Liebe ist eine Entscheidung und keine Emotion. Dieser Entscheidung folgen Emotionen, das ist richtig. Aber wir wollen mal von diesem Hollywood-Kitsch-Klischee weg. Hollywood hat keine Ahnung, was Liebe ist. Hollywood kennt nur verliebt sein, kennt nur Reaktionen auf Emotionen. Ach, sagen wir mal ehrlich, sich zu verlieben ist doch gar nicht schwer. Habe ich zweimal erlebt in meiner Ehezeit, mich in eine andere Frau zu verlieben. Aber was machst du dann damit? Den Emotionen nachzugeben ist ganz leicht. Aber ihnen zu widerstehen, zu sagen, ich habe ein Versprechen abgegeben und ich lasse meine Integrität als Mann und als Ehemann nicht ankratzen. Meine Frau ist meine Frau. Und ich habe mich entschieden, ein guter Liebhaber zu sein. Also ein Mann zu sein, der eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellt. Das ist ein guter Liebhaber. Ihr Männer dürft jetzt Amen sagen. Halleluja. Liebe entsteht und wächst. Und sie bringt reichlich Frucht, die letztlich immer dazu führt, dass ich von mir wegschaue. Liebe schaut nicht immer auf sich. Liebe schaut auf andere. In der Ehe schaut meine Liebe auf meine Ehefrau. Wie kann ich ihr dienen? Als ich entschlossen habe, meine Frau zur glücklichsten Ehefrau der Welt zu machen, war das eine Entscheidung. Und sie ist bis heute eine Herausforderung. Weil sie bedeutet ein lebenslanges Opfer. Ja, wenn Entscheidung ansteht, fahren wir da oder dahin in Urlaub. Meine Frau ist glücklich da und ich wäre glücklich da. Wir fahren dahin, Schatz, wo du hin willst. Ich will dich zur glücklichsten Frau der Welt machen. Mir gelingt es nicht immer. Aber die Entscheidung ist klar. Und ich wachse darin. Die Entscheidung, Liebe zu leben, ist wesentlich. Genauso wie die Entscheidung zur Evangelisation. Ich war, weiß nicht, vielleicht 10 Jahre, ist es 8 Jahre her, 9 Jahre her. Ich war schon 10 Jahre im Dienst, ja, als Pastor, ehrenamtlich damals noch. Und ich war mir einer Seite sicher, ich bin kein Evangelist. Ich kann das nicht. Ich habe in meinem ersten Bekehrungsjahr so viele Leute das Evangelium über den Kopf gehauen wie eine Bratpfanne. und so viel Ablehnung erfahren, dass ich sage, das reicht für den Rest meines Christseins. Also das mache ich nie mehr. Und dann kam dieser Moment morgens in meiner Gebetszeit, ich denke, es ist ungefähr 8 Jahre, 9 Jahre her. Und Gott sagte, ich will, dass du evangelistisch dienst. Ich habe damals die Vision noch nicht gekannt, die wir heute leben, all die Sachen. Aber das war da. Und ich kniete hin und sage, okay, Herr, ich lasse mich drauf ein, ich entscheide mich dafür. Wenn du das sagst, dann geht das, dann mache ich das. Hat mir es im Wort auch gezeigt, dass es ganz klar drin steht. Wir alle sollen Menschen zu Jüngern machen. Jeder Einzelne, nicht nur ein paar abgehobene Freaks oder Evangelisten der Gabe nach, sondern jeder soll evangelistischen Lebensstil leben. Und ich habe das gemacht und ich musste an dem Tag Möbel holen fahren in ein Möbelhaus und fuhr so die Strecke, ich habe die Geschichte schon mal erzählt vor ein paar Jahren, fuhr die Strecke entlang und unterwegs sagte Gott mir, da ist eine Prostituierte an der Seite in einem Wohnmobil und da hältst du an und die lädst du zum Gottesdienst ein. So. Nee, sag ich, das mache ich nicht. Mein Auto steht dann da, sieht mich jemand, was denken die Leute? Nee. Und ich fuhr vorbei. Ich fuhr in den Möbelladen, habe meine Regale eingeladen und schon auf der Hinfahrt hat Gott weitergesprochen. Er hat mich nicht erinnert an das Versprechen, ich habe das völlig vergessen. Ich habe das an demselben Morgen versprochen, es war schon wieder weit weg. Ich habe das gar nicht im Zusammenhang gebracht. Ich fuhr wieder Richtung Heimat und ich wusste, ich muss ja wieder da vorbei. Und ich sagte, okay, ja, okay, ich mach's, weil das war klar, es war klar von Gott, dass ich soll dahin. Und ich fing an, mir jeden Satz überlegen, wie mache ich das, wie spricht man so jemand an? Ich hatte da gar keine Erfahrung, Gott sei Dank, bis heute bin ich da sehr unerfahren. Aber ich hielt an und sie hatte Kundschaft. Nun, Gott wollte wissen, ob ich's mache, okay? Ich hielt an, ich habe vor ihrem Auto geparkt, habe ein Gemeindeprogramm rausgeholt, habe einen Zettel genommen, habe all das aufgeschrieben, was ich ihr sagen wollte und dachte, naja, wenn der fertig ist, dann gehe ich vielleicht doch noch rein. Aber es war nicht so. Ich habe dann den Zettel genommen, das Gemeindeprogramm, eine Predigtkassette, habe sie in die Windschutzscheibe geklebt und bin frohen Herzens nach Hause gefahren. Gott hat mich nie mehr zu einer Prostituierten in dieser Form geschickt, nie mehr. Aber es war der Test. Wo ich daheim war, habe das meiner Frau erzählt, da fiel der Groll. Ich dachte, boah, ich habe da heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Und Gott hat das sofort beim Schopf gepackt und gesagt, und jetzt mach mal. Und seit diesem Tag bin ich evangelistisch. Ich bin kein Evangelist. Es gibt Leute, die behaupten, ich habe da eine Gabe, ich bin da nicht so sicher. Aber ich bin entschieden, evangelistisch zu leben und Menschen zu retten. Ich möchte Frucht bringen, ich möchte Menschen lieben. Ich möchte nicht, dass es mir egal ist, was mit Menschen passiert. Und ich habe vor 2 Jahren diese Vision empfangen, ungefähr vor 2 Jahren. Es war in Korea, in der Gemeinde von Yonggi-cho. Da predigte so ein kleiner Kolumbianer. Und er legte mir die Hände auf und gab mir die Salbung der Multiplikation. Ich dachte, das ist typisch amerikanisches Gehabe. Mal gucken, was da wirklich draus wird. Ich habe nichts gefühlt. Alle fielen, 100 Leute fielen um mich rum. Alles Pastoren aus der ganzen Welt. Und ich stand noch da und dachte, naja, siehste, war wieder nichts. Ne? Ich ging nach Hause in mein Hotelzimmer. Und in diesem Hotelzimmer, ich las, glaube ich, den Spiegel oder den Stern, irgendeine Illustrierte, und aß dabei ein Sandwich. Und da war ein Artikel und auf einmal fing ich an zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und Gott sprach mich an, er warf mich buchstäblich vom Stuhl. Ich lag da in meinen Tränen in dem Hotelzimmer ganz allein. Und Gott redete mit mir über Vaterschaft, er redete mit mir über Verlorenheit. Und dieser Tag hat mein Leben so grundsätzlich verändert wie noch nichts vorher. Und ich kann euch nur sagen, streckt euch aus danach. Gott hat eine Riesenliebe für diese Welt. Aber diese Liebe wird immer Werke haben. Du wirst nicht in Emotionen ertrinken dabei. Ja, es wird Zeiten geben, wo du emotional sehr angerührt bist. Ich habe die Deutschlandkarte gesehen in dieser Zeit. Gott hat sie mir gezeigt und sie war, ja, wie unsere Karte. Und dann habe ich gesehen, wie in der Mitte von diesem Land eine Flamme erschien, so wie bei Bonanza, diese Karte am Anfang. Und es breitete sich über das ganze Land auf. Und diese Mitte war Limburg. Es ist fast die Mitte Deutschlands. Das war das Bild, was ich hatte. Ich sage nicht, dass alles von uns kommt jetzt oder so, aber ich habe eine Vision bekommen in diesem Moment, die weit über Limburg hinausgeht, wo ich sage, dieses Land braucht Rettung. Dieses Land braucht Väter und Mütter in Christus, die ihnen die Liebe Jesu zugänglich machen. Als Brunnen der Quelle, die Jesus selbst ist. Wir sollen Brunnen sein. Wir sollen das weiterleiten, was er gibt. Dieses lebendige Wasser. Und wenn wir es nicht tun, dann tut es niemand. Liebe entsteht und wächst. Und sie bringt reichlich Frucht, die letztlich immer dazu führt, dass ich Menschen für Jesus Christus gewinne. Wenn mir einer sagt, ja, ja, Frucht heißt auch, mein Charakter wächst und ja, und ich lese mehr in der Bibel und ja, ich komme auch jetzt öfters in den Gottesdienst, dann sage ich, ja, das ist nicht die Frucht, wovon der Herr von redet. Das ist die Vorbereitung für die Frucht. Aber die Frucht selbst, die wird immer mit dem Auftrag des Herrn übereinstimmen. Ich sage nicht, dass jeder von uns 100 Leute zu Jesus führt in seinem Leben. Vielleicht nur einen. Ich erinnere mich da an eine Evangelisation, die war vor ungefähr 80 Jahren in Amerika. Aus Südafrika kam ein Evangelist, der ist eingeladen worden nach Amerika für eine Evangelisationswoche. Und in dieser Woche bekehrten sich 6 Leute. Das war alles. Und er fuhr traurig nach Hause. Er sagte, 6 Leute, ich habe jetzt eine ganze Woche hier gegeben, all die Kosten und all die Vorbereitungen. Aber einer davon war Billy Graham. Ein 8-jähriger Junge. Keiner hat ihn ernst genommen. Aber wir wissen, wie viele hunderttausende Menschen dieser Mann bis heute erreicht hat. Achtet nicht auf Zahlen. Achtet auf Qualität. Achte darauf, dass du das tust, was Gott dir sagt, dass du tun sollst. Ich weiß auch, Jürgen, wir haben gesprochen über Zahlen, über Ergebnisse. Und ich weiß, er weiß auch, dass solche Einsätze oft nicht die Riesenfrucht bringen direkt. Aber es gibt so etwas wie eine indirekte Frucht. Und die sehen wir erst im Himmel. Wenn sich da ein junger Mann bekehrt und der führt 10 andere zum Glauben und die wieder jeder 5. Und du siehst es vielleicht gar nicht. Viele Früchte werden wir hier nie sehen. Die werden wir oben erst zusammenfassend gezeigt bekommen, glaube ich. Und das ist es, der Moment, wofür wir leben. Und der Herr sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Er sagt nicht, gut gemacht, du hast 10 Talente gewonnen. Er hat gesagt, du hast deine Gabe eingesetzt und hast sie verdoppelt. Ganz egal, wie groß sie war. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du treu warst in dem, was du tust. Und diese Entscheidung, um die geht's mir heute. Und das ist eine Entscheidung für die Frucht. Matthäus sagt, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Wir alle sind Bäume. Bäume der Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Die Pflanzung unseres Herrn. Doch sind wir ehrlich, die Früchte zeigen, wessen Bäume wir wirklich sind. Wir können Christsein spielen den ganzen Sonntag lang. Aber die Woche über zeigt sich, welche Früchte wir wirklich haben. Und darum geht es, ihr Lieben. Ich möchte zusammenfassen. Es gibt 4 mögliche Reaktionen auf die Saat. Die sehen wir hinter uns. Die Saat jedoch ist immer dieselbe. Es ist immer das Wort, das Logos Gottes. Es ist immer Christus. Und die Frucht ist immer Liebe. Und Liebe hat immer Auswirkungen. Und wird schließlich immer dazu führen, dass wir Gottes Hauptanliegen leben wollen. Seelen gerettet zu sehen und sie in echte Jüngerschaft und Beziehung zu Jesus zu bringen. Und guter und empfangener Herzensboden hat 3 Merkmale. Ein Mensch hört mit Ohren des Glaubens, er behält das Gehörte in seinem Herzen, wo es tiefe Wurzeln ziehen kann, und er bringt daraus gute Frucht hervor. Und es heißt hier, in standhaftem Ausharren. Niemand hat je behauptet, dass das leicht sein würde. Aber Jesus hat behauptet, dass es vorbereitet sein würde. In Epheser 2, Vers 10 steht, dass wir vorbereitete, vom Vater vorbereitete Werke tun sollen. Und das bringt ganz viel Entspannung. Das kann sehr aktiv und sehr intensiv arbeitsmäßig sein, das zu tun. Das heißt nicht, dass er die Werke für uns tut, aber er bereitet sie vor. Das ist so wie eine Tür, weißt du, die aus Stahl ist und die fest verschlossen ist. Der Vater schließt auf. Und du musst dann den Hebel drücken und die Tür aufschieben. Das ist zum Beispiel Vorbereitung. Manche Leute, die du vielleicht finden wirst die nächsten Wochen, wenn du diese Entscheidung triffst, evangelistisch dienen zu wollen, werden vielleicht so Stahlbetontüren sein. Total selbstbewusste Leute, die eigentlich alles haben, denen nichts fehlt, die überhaupt nicht wissen, was du als schräger Christ da irgendwie ihnen sagen willst. Aber wenn sie vorbereitete Werke sind, dann tippst du diese Tür an und sie öffnet sich. Wir brauchen uns nicht Zähne ausbeißen an jemanden. Wir sollen harte Stirn haben, sagt Hesekiel. Ist gut, harte Stirn zu haben. Ha? Amen. Harte Stirn heißt, ich kann was aushalten. Ja, ich kann auch mal eine Tür vor die Nase, das halte ich aus. Aber wir sollen weiche Herzen haben. Unsere Herzen sollen nicht verhärten. Wir sollen nicht gleichgültig werden oder gar feindselig gegenüber von denen, die Jesus nicht kennen. Ich möchte jetzt gern, dass wir zusammen aufstehen und dass wir reagieren auf dieses Wort. Wir haben einen Beso, eine Begegnung mit Gott Sonntag hier heute Morgen. Und viele von Ihnen kenne ich nicht. Einige Gesichter habe ich noch nie gesehen, andere nur flüchtig. Und das ist auch nicht so wichtig, weil Gott kennt sie. Gott kennt dich. Gott weiß genau, warum sie, warum du heute hier bist. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten und ich bitte, dass wir das zusammen beten. Es ist das gefährlichste Gebet der Welt. Es ist das Gebet, wo du dein Leben verlierst. Ich war 20, wo ich es gebetet habe. Und ich habe mein Leben verloren. Aber ich habe ein anderes gewonnen. Ein Leben, was weitaus mächtiger und kraftvoller war als alles, was ich mir vorgestellt hatte für mein Leben. Und ich hatte schon Vorstellungen. Dieses Gebet, ich nenne es ein Übergabegebet. Ich übergebe mein Leben an Gott. Du wirst deswegen kein Mitglied hier oder sowas. Keine Angst. Hier Mitglied zu werden, ist gar nicht so einfach. Das ist eine andere Sache. Aber du wirst Mitglied im Reich Gottes. Darum geht's heute. Du bekommst eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und du wirst hier rausgehen mit Gott und du wirst, egal wo du hingehst, Jesus sagt, ich werde bei dir sein, wo immer du bist. Ohne Ausnahme. Selbst wenn du an üble Orte gehst, er ist bei dir. So, das wollte ich nur vorhersagen. Das ist ja nicht nachher, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nie mitgebetet. Ich möchte dich ermutigen, es trotzdem zu tun. Nicht, weil du dich so fühlst. Vielleicht fühlst du genau das Gegenteil. Du denkst, also ich habe jetzt gerade mal einen Hals auf den da vorne und ich will gerade mal gar nicht sowas beten. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn du sagst, hey, ich habe was verstanden heute Morgen über Entscheidungen. Und es ist meine Entscheidung, nicht nach Gefühlen zu handeln, sondern nach der Wahrheit, die das Wort sagt. Dann triff Entscheidungen und sei kühn. Ich spreche was vor und wer das möchte, spreche es laut nach. Laut und deutlich. Nicht für uns, sondern für Gott. Gott hört und der Teufel hört auch zu. Und es ist wichtig, dass er hört, was du entscheidest heute. Halleluja. Herr Jesus, ich habe von dir gehört heute Morgen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.